Podcast Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 391. Episode des Podcast Freiburg nach dem 2:1 Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Und obwohl wir keine englischen Wochen haben, gehen wir ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Der liebe Paddy und ich besprechen hier das Spiel. Und du bist nicht hundertprozentig fit und warst nicht im Stadion.
So sieht's aus, ja. Ich laboriere jetzt schon seit 2 Wochen an einer blöden Grippe rum und habe dann mal auf den Körper gehört und gesagt, nee, du gehst jetzt nicht ins Stadion, weil ich ja auf die tolle Idee kam, einfach an einem Sonntagabend dann am Wochenende nach Frankfurt zu fahren und dafür dann doch gerne fit sein will.
Dort werde ich auch sein nächste Woche und der liebe Julian ist ja schon in Frankfurt. Sagt uns gerne hallo, wenn ihr nächste Woche dort seid. Das wird das letzte Thema dieser Episode sein. Aber ja, Julian war auch bei den Frauen heute. Jetzt gerade eben ist das Spiel zu Ende. Er hat uns auch eine tolle Sprachnachricht geschickt. Naja, dranbleiben. So, ich mache kurz einen Housekeeping-Part. Wer unterstützen möchte, dass wir an einem Montagabend hier sitzen, kann das gerne tun. Links dafür für PayPal und Patreon gibt's in den Shownotes. Es gibt weiterhin die Kicktipp-Runde. Ich habe ehrlich gesagt nicht reingeguckt, wie es da gerade aussieht, weil ich mal wieder so nach über einem halben Jahr Saison aufgegeben habe, da regelmäßig zu tippen. Party klickt gerade den Link an, das sehe ich live. Kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Die Gruppe ist toll und die Diskussionen sind immer am Start. Was wir auch machen werden, sind neue Sticker zu bestellen. Das habe ich übrigens auch schon seit ein paar Wochen gesagt, aber ihr werdet sie alle bekommen und wir werden sie bestellen. Und was jetzt aber wirklich mal schön ist im Housekeeping-Part und warum wir heute auch schon aufnehmen, obwohl wir keine englische Woche haben, ist, es ist mal wieder Zeit für ein Spielerinterview im Podcast. Am Donnerstagmittag werde ich den lieben Philipp Treu zu Gast haben.
Mega gut.
Ja, cooler Gast. Viele sagen, ich bin gespannt. Die Frage werde ich ihm stellen, ob er glaubt, dass er irgendwann mal Captain vom SC wird nach Christian Günther.
Ja, wieso nicht, oder? Also ich finde, er hat da die Anlagen schon irgendwie dafür.
Und halt die Freiburger Vergangenheit und so, ne?
Ja, absolut, absolut. Also ich würde sagen, bisher so ein Paradebeispiel, wie es auch laufen kann, wenn du wirklich wechselst und eigentlich einen Schritt woanders hin machst und dann aber halt wieder zurückgeholt wirst. Vielleicht gibt es, wenn man auf den Gegner schaut, jemanden, bei dem man das vielleicht ähnlich machen könnte.
Das stimmt. Guter Übergang. Janik Engelhardt, so der einzige von den Gladbachern, der irgendwie Mut macht, zumindest aus Freiburger Sicht. Genau, wir kommen gleich zum Spiel, dass das Spiel nicht das ansehnlichste war in der Bundesliga-Geschichte, wurde schon in vielen Podcasts gesagt. Apropos Podcasts. Christian Günther war bei Copa TS. Ich bin ganz ehrlich, ich höre Copa TS nicht und ich habe den Günther-Podcast auch noch nicht gehört. Aber
der heißt doch Matthias mit Vornamen und nicht Christian, aber ist
okay. Ja, gut, ich war gerade bei Captain noch stark, Montagabend. Matthias Günther logischerweise war dort zu Gast, haben viele gesagt, ganz coole Folge. Und er hat dann direkt getroffen, ist doch auch nett. Hast du es gehört?
Nee, ich höre wenig Podcasts, außer uns irgendwie.
Auch wenn du selbst dabei bist?
Ehrlich gesagt, ja. Ich höre mir das immer an, um zu wissen, wie viel bescheuerte Takes ich gebracht habe.
Ja, das mache ich auch und finde es auch immer lustig.
Ich auch. Also gerade bei manchen Witzen, da lache ich auch ein zweites Mal drüber. Habe ich auch kein Problem damit.
Ja. Das kann man so mitreden, wenn man weiß, was als nächstes kommt. Das ist ganz lustig. Genau. Das wollte ich kurz erwähnen. Dann wollte ich den Julian Schuster Podcast beim offiziellen SC Freiburg Podcast erwähnen. Das habe ich gehört und das fand ich ganz cool tatsächlich, weil man in so einer Stunde, Podcast-Hörer werden das wissen, man halt ein paar mehr Informationen bekommt als in irgendeinem Zeitungsinterview oder so oder in irgendeiner Pressekonferenz. Er identifiziert sich schon sehr mit dem Verein und liebt es schon sehr, Trainer vom SC Freiburg zu sein. Daran scheitert es auf jeden Fall nicht, glaube ich.
Nee, ich glaube, da sind sich auch alle einig. Hat man auch sehr gut, um vielleicht nochmal einen Throwback auf die Woche davor nach Berlin. Wenn man so sieht, wie er diesen Pokalsieg gefeiert hat und wie das ihm nahe ging. Also da steckt schon sehr, sehr viel Verbindung zu diesem Club drin bei ihm. Und das ist sehr, sehr krass und schon immer schön zu sehen, zu hören. Und was das angeht, muss man ja vielleicht auch mal die Kollegen loben. Das ist gar nicht so schlecht, was sie da beim offiziellen Vereinspodcast angeht, wenn es um solche Interviews geht.
Voll. Das mit Schuster, also man verzeiht ihm dann auch mehr, ne, wenn er das so lebt.
Ja, voll. Ich hatte nach dem Pokalspiel mit Patrick und Julian davon, dass irgendwie, ich finde es noch ein bisschen, es geht mir noch ein bisschen näher, als es bei Streich ging in solchen Spielen irgendwie. Vielleicht auch, weil ich halt mit Schuster oder weil wir alle so diese auch Spielervergangenheit von ihm noch haben und die, wo man auch sehr viel, also zumindest bei mir ist es so, diese ganze Phase, wo Schuster aktiv gekickt hat, ist so eine richtig aktive Phase in meinem Fan-Dasein auch, wo ich sehr viel so mein zweites Fan-Dasein eigentlich geprägt wurde, so raus aus dem Kindesalter, sondern
die Anfang 20er, sagst
genau,
du.
Genau, ja. Ja, und da verbindet man halt schon sehr, sehr viel mit ihm und das ist schon, das sind solche Momente oder auch dann Sätze von ihm, die man hört, gehen einem oder mir zumindest schon immer noch ein bisschen mehr ans Herz zwischendurch und da bin ich dann schon dabei, dass ich denke, boah, ja, sportlich kritisieren wir ihn auch sehr häufig in vielen Dingen oder in Sachen, was die Entwicklung angeht, des Spielerischen. Aber boah, so jemand dann trotzdem als Cheftrainer zu haben, mit dem man so krass sich verbunden fühlt, das ist schon ein sehr krasses Privileg.
Voll. Ich fände es ja total spannend. Also die werden natürlich ausgemacht haben, dass sie nach außen hin das so kommunizieren, dass die alle der gleichen Meinung waren, als Adamu und Dingchi gegangen sind und dass sie diesen Weg gemeinsam gehen und so. Ich fände es natürlich trotzdem spannend, ob hinter den Kulissen da auch unterschiedliche Meinungen herrschen und es da mal knirscht. Aber wahrscheinlich wird das nie rauskommen, so richtig.
Es wird nie rauskommen, aber es würde mich wundern, wenn es nicht knirscht, weil ich glaube, so ein bisschen Knirsch muss zwischendurch auch mal sein, damit Dinge produktiv auch weitergehen oder da auch Lehren rausgezogen werden.
Ich habe letztens schon Reibung erzeugt, Wärme im Podcast gesagt. Ich kann es wieder tun.
Jetzt so. Können wir wieder in den LinkedIn-Part des Podcasts abdriften.
Ja. Und über den Frankfurter Trainer sprechen.
Oh, stimmt, das kommt ja später auch noch.
Ja. Wenn wir gerade bei Identifikationsfiguren des SC Freiburgs in den Medien sind, dann kann man auch direkt noch über Christian Streich sprechen. Da du ja auch vorm Fernseher warst, gehe ich davon aus, dass du auch so ein bisschen mitbekommen hast. Und natürlich gibt es danach auch Sky, Instagram, Reels etc. etc. von Christian Streich. Ich glaube, das meistgeteilte Video war das mit Kompany danach, wo er ihn gelobt hat für seine Aussagen Richtung Mourinho und Vinny Junior und so. Aber Streich mal wieder vor der Kamera zu sehen?
Cool. Ich hätte es nicht unbedingt erwartet, dass es ausgerechnet irgendwie so Bayern gegen Frankfurt ist. Kam für mich super random irgendwie diese Info. Aber sei es vorm Spiel oder Halbzeitanalyse oder auch Spielanalyse danach, also man hat halt selten so viel Expertise bei Sky am Mikrofon. Das ist schon wirklich, wirklich cool. Also Streich hat halt einfach Ahnung von Fußball und er lebt auch den Sport immer noch sehr, auch jetzt von der Seitenlinie quasi. Alles macht den Anschein auch, und was er gesagt hat, dass er auf jeden Fall keinen Bock mehr hat, Profitrainer irgendwo zu sein. Ich glaube, das Kapitel ist für ihn vorbei. Wenn jetzt aber das Kapitel rudimentärer TV-Experte aufgeht, hätte ich nichts gegen. Schaue ich sehr, sehr gerne. Ja, was auch super witzig war, dann, als Streich mit Kompany dann geredet hat, er wollte ihn irgendwas fragen zum Thema Harry Kane und wollte ihm da eine taktische Frage stellen. Und dann wusste Streich nicht, ob er ihn duzen oder siezen soll. Und dann meinte Kompany nur so, ja, bitte du, weil so den Unterschied, den verstehe ich nicht. Ich habe Hochdeutsch nie richtig gelernt. Und dann hat Streich nur geantwortet, ja, ich auch nicht. Das fand ich sehr, sehr lustig.
Überragend.
Ja, ansonsten war irgendwie auch ganz komische Szene, ganz am Anfang noch vorm Spiel, wo er auf einmal mit dem Rucksack da stand, als Experte. Also ich weiß nicht, ob er gerade noch irgendwie Fahrrad geflickt hat davor oder so. Ich weiß es nicht, oder ob es sein Style war. Es hat alles gefasst einfach.
Er ist feschbar.
Ja, oder das. Oder
für
das.
Die Halbzeit.
Ja. Mega gut. Ey, bitte mehr davon.
Es, ja. Man muss ihn lieben. So, und als letztes aktuelles Thema, der Block ist heute ein bisschen größer, haben wir die Pokalauslosung gegen den VfB Stuttgart. Ich habe mir den VfB Stuttgart gewünscht, aber natürlich als Heimspiel.
Ja, ich auch.
Alle denken jetzt an das Halbfinale vor 100 Jahren. als der Vibe noch ein bisschen anderer war und der SC Freiburg weitaus weniger Chancen gegen Stuttgart hatte als jetzt. Warst du damals dort?
Ja, nee, damals nicht.
Okay. Aber genau, es war natürlich so, dass die Auslosung irgendwie ziemlich zeitnah zum Spielende oder leicht überlappend zum Spielende vom SC-Spiel war. Lustiger Fakt davon ist natürlich, oder Konsequenz davon ist, dass alle im Stadion dann irgendwie noch Bescheid wissen und dass Matanovic ein Stuttgarter anfeuert, ist schon auch gut von ihm.
Ich fand's auch sehr cool, als es mir geschrieben wurde. Sehr nice. Also er hat wahrscheinlich rechtzeitig abgebrochen, aber die Kurve hat es dann wahrscheinlich sehr dankend aufgenommen.
Ich denke auch.
Cool. Ich find's sehr, sehr cool, wie er, so den Vibe, den er das so nach außen zeigt, scheint der, bestätigt er sehr häufig, sagt man so. Finde ich sehr, 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 sehr spaßig.
Jung wie ich bin, habe ich gesagt, er ist am Aura-Farm. Aber ach, wie er da mit seinen verschränkten Armen steht nach dem Tor und jetzt sowas und
schwer atmet, weil er richtig im Eimer war.
Ja, am Ende saß er am Pfosten. Ja, aber genau, werden wir nachher besprechen, wenn er das Tor macht, aber auf jeden Fall gute aufsteigende Form bei Igor.
Aber ja, was machen wir jetzt? Halbfinale in Stuttgart.
Ja.
Ist es das Jahr der Traumabewältigung? Nachdem es ja auch Schuster danach im Interview auch schon direkt aufgemacht hat, dieses Thema.
Ja, machen nur kluge Menschen diesen Tag. Aber ja, ich bin jetzt offensichtlich nicht so gestrickt, dass ich mir komplett in die Hose mache, aber ich habe schon noch Respekt vor der Aufgabe und ein bisschen Angst, dass das schief geht. Tatsächlich ist das Spiel ja erst in knapp 2 Monaten gefühlt.
Ja.
Wann ist es genau?
Irgendwann im April, oder?
Ja, genau. Und wie die Situation bei Stuttgart und bei Freiburg in 2 Monaten aussieht, vermag ich nicht zu einzuschätzen. Man kann natürlich jetzt über einen nicht so breiten Kader diskutieren und Angst bekommen. Das verstehe ich sogar mittlerweile.
Ja, wobei ein Mansambi ist in dem Wettbewerb wieder dabei. Das hilft alleine schon viel. Das war es dann zwar auch schon fast, aber ja, ich bin sehr gespannt drauf. Also ich bin auch froh, dass Stuttgart ist, weil ich glaube, wenn man es verliert gegen sie, wenn man es verlieren sollte, dann lieber im Halbfinale als im Finale. Ja, und dann, was ist es, Leverkusen oder Bayern?
Ach stimmt, ja. Ich wollte ja eigentlich Leverkusen zu Hause in Stuttgart im Finale. Aber
ja, nehmen wir Leverkusen im Finale und hauen die dort weg, auch okay.
Ja, kannst ja nicht schon wieder gegen einen Retortenclub verlieren im Finale. Das
wäre nee, natürlich doof. Eben.
Gut.
Traumabewältigung ist es.
Also Patio und ich haben leichte technische Probleme. Wir hoffen, wir bekommen das im Schnitt einigermaßen.
Das ist toll heute. Aber ja, Traumabewältigung ist das Stichwort. Dann auch gegen Retortenclub quasi im Finale. Stuttgart auswärts, Halbfinalfluch durchbrechen, Finalfluch gegen Retortenclub durchbrechen, Achtelfinalfluch Euroleague durchbrechen.
Perfekt.
Das ist alles angerichtet. An uns liegt es quasi nicht.
Nein. So, 2:1 Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach spielt eine ziemlich schlechte Saison, sind jetzt auf dem 14. Tabellenplatz. Gibt schon einige Vereine, die drum betteln, abzusteigen. Also die Liga ist unten in der Liga echt nicht gut. Also wenn man sich da Wolfsburg und Gladbach anschaut und Bremen anschaut, Mainz kämpft sich gerade ein bisschen raus. St. Pauli hat Glück, dass der Rest der Liga so schwach ist. Und selbst Heidenheim hat gerade ein 3-3 geholt. Also ich habe jetzt ein bisschen den Bundesliga-Talk vorweggenommen, aber wenn wir über Gladbach sprechen, müssen wir schon über Abstiegskampf sprechen.
Ja, absolut, absolut. Und wenn man sich die dann auch anschaut im Spiel, zeigen sie auch sehr viel, warum sie dort unten stehen. Also das ist nicht so besonders gut, was sie dort gezeigt haben. Also vor allem defensiv, ich finde offensiv waren sogar ganz coole Ansätze mit dabei.
Ja,
aber defensiv ist es schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr wackelig auf jeden Fall da hinten.
Genau, Honorar spielt da irgendwie jetzt in der Spitze mit Tabakovic anstatt auf dem Flügel, wobei Honorar früher einfach echt gut war von der Seite mit seinen Flanken. Genau, Yannick Engelhardt haben wir ja ganz am Anfang erwähnt. Ist natürlich cool, dass Gladbach so schlecht ist, dass er da unangefochtener Stammspieler ist. Man wünscht sich ja, dass er Naja, den Chico-Ersatz sollte er nicht machen, weil dann spielt er ja nicht.
Nee, aber vielleicht dann doch den...
Oder ist nicht mal im Kader.
Oder das wegen Belastungssteuerung, was die offizielle Begründung war. Nehmen wir es mal kurz vorweg, was ich sehr lustig fand.
Okay, Chico Höfler war nicht im Kader wegen Belastungssteuerung.
Ja.
Der Gag mit den 7 Kids liegt auf der Hand, aber es ist schon verrückt. Da waren jetzt Spieler von der zweiten Mannschaft im Kader, also Tarnutzer auf der Bank, Steinmann auf der Bank, Maxi Philipp auf der Bank. Klar, alles jetzt, also Maxi Philipp und Höfler stehen nicht im direkten Zusammenhang, aber es ist schon verrückt.
Ja, ja, absolut, absolut. Bekräftigt so ein bisschen die Takes des dann doch eher dünneren Kaders vielleicht ein bisschen.
Voll.
Ja, werden wir sicher später dann noch ein, zwei Mal drauf zurückkommen.
Bei den vielen Wechseln auf Freiburger Seite.
Ja, aber Gladbach nochmal dazu. Genau. Ist halt krass, seit März 2002 haben die nicht mehr in Freiburg gewonnen. Das sind jetzt bald 24 Jahre.
Das ist so heftig.
Das ist verrückt. Also, dass man so ein Angstgegner sein kann, das ist wirklich krass. Und es gab ja viele Spiele in der Zwischenzeit, die man dann auch in Gladbach auch mal mit 3-0 oder so verloren hat. Also es ist ja nicht so, dass wir die durchgängig dominieren oder so in jedem Spiel. Aber dass sie wirklich keinen Sieg mehr holen können hier und das, egal ob Dreisamstadion, ob Bosweiß-Stadion, das ist schon krass.
Ja, der letzte Sieg in der Liga war am 11. Januar gegen Augsburg mit 4-0. Ansonsten zehren die von 3 Siegen hintereinander gegen St. Pauli, Köln und Heidenheim an Spieltag 9, 10 und 11. Diese Phase kommt quasi dann nochmal für sie in der Rückrunde, logischerweise. Hätten sie die nicht, wären sie komplett unten drin. Also die Ergebnisse sind echt mau, wenn man sich den Spielplan anschaut. Und ja, da sind halt auch Unentschieden gegen 0-0 gegen Hamburg, 1-1 gegen Bremen, 1-3 zu Hause gegen Wolfsburg. Also solche Ergebnisse sind halt echt nicht gut. Aber ich schaue jetzt auch nicht jede Woche Gladbach, deswegen hält sich's ein bisschen in Grenzen, was ich dazu sagen kann. Tim Kleindienst fehlt da sicherlich vorne drin, der fehlt ja schon die ganze Saison quasi. Und wenn ich da so durchschaue, Hack nicht im Kader, Rocco Reitz war gesperrt gegen uns, Giovanni Reyna, der bei Dortmund war, verletzt, Ngumu verletzt, also alle Spieler, die man auch kennt, die schon positiven Eindruck in der Bundesliga
haben. Ja, und auch so Leute wie Nshuto Mashino, der ja vor der Saison kam und eigentlich coole Ansätze auch in Kiel immer gezeigt hat, eigentlich ein sehr, sehr cooler Stürmer, kommt so gar nicht in dieses Team rein. Ja, sie haben, glaube ich, mit Dix haben sie einen sehr, sehr coolen Verteidiger, der spielt auch eine echt gute Saison, und auch Nicolas im Tor hält denen einiges fest, aber so im Großen und Ganzen ist es schon nicht besonders gut.
Auf jeden Fall eins der Teams, die deinen Take wahrmachen könnten mit den Trainern wechseln.
Ich wollte es gerade noch ansprechen. Es rumort, wobei ihm wurde ja der Rücken gestärkt, jetzt Polanski. Das heißt, das Vertrauen wurde ausgesprochen. Also geben wir mal noch 2 Wochen und schauen da nochmal drauf. Aber ja, vielleicht passiert es ja in Gladbach, dass ein zweiter Cheftrainer noch kommen wird.
Also die spielen jetzt danach zu Hause gegen Union Berlin. Danach kommt das Spiel in Bayern München, wo sie wahrscheinlich nichts holen werden. Und dann kommen diese 3 Spiele, die sie in der Hinrunde gewonnen haben, gegen St. Pauli, Köln und Heidenheim. Spätestens danach, wenn es immer noch nicht läuft, fliegt Polanski, sage ich. Man könnte schon Angst haben, dass nach dem Union-Spiel, wenn da nichts geholt wird, die Hütte brennt.
Wobei halt auch Union ist auch wieder sehr fies diese Saison geworden, finde ich. Also die spielen auch nicht so schlecht.
Voll.
Gladbach, also ich glaube halt St. Pauli wird halt das krasse Spiel. Also wenn die da wirklich noch unten drum hängen und dann vielleicht St. Pauli in dem Spiel auch noch an denen vorbeiziehen würde, weil aktuell sind es nur 2 Punkte zwischen den beiden Mannschaften. Ich glaube, dann ist die Kacke auf jeden Fall sehr am Dampfen.
So, dann kommen wir zum SC. Atubolu, Treu, Ginter, Ogbus, Günther, Eggestein und Osterhage, Grifo, Juito, Beste und Matanovic. Paddy, stellt sich die Mannschaft schon fast von alleine auf?
Ja, schon ein bisschen, oder? Also, ich meine, klar, die Mansambi-Rote stellt auf jeden Fall die Doppel-6 auf. Die Verletzung in der Innenverteidigung stellt die Innenverteidigung auf. Treu stellt sich selbst auf, weil Kübler immer noch verletzt ist. Dann hast du links nur noch die Wahl, ob du halt Günther Grifo spielen lässt oder ob du Makengo Scherhand spielen lässt. Und so ehrlich muss man ja leider sein, dass Makengo schon ein bisschen Probleme hat aktuell und nicht diese Schritte halt macht. Das hatten wir jetzt ja auch schon ein, zwei Mal besprochen gehabt. Günther macht es wiederum sehr, sehr gut in den letzten Wochen. Deswegen, ja, stellt sich das ein bisschen da auch von selbst auf. Yuito, klar, muss eigentlich spielen, wenn er fit ist. Und Beste, finde ich, macht das auch sehr, sehr gut aktuell. Gibt sehr, sehr viel für den Spielaufbau. Geht gute Wege. Und daher, ja, hast du dann vielleicht nur noch die Frage, stellst du Höhler oder Matanovic vorne hin? Aber Matanovic trifft halt aktuell relativ regelmäßig. Daher schon folgerichtige erste Elf. Aber die Bank zeigt halt schon, dass die Optionen ein bisschen weniger wurden. Wir hatten es gerade schon gesagt, Steinmann Tarnutzer von der zweiten Mannschaft hochgezogen auf die Bank. Maxi Philipp mal wieder auf der Bank. Ja, hat sogar zwischendurch wohl mal das Trikot sogar angehabt. Also wäre vielleicht sogar noch gekommen. Vielleicht bei einem Stand von 2-0. Ja.
Ja, die zwei Wechsel hat man dann in der 79. Minute getätigt. Und man spielt ja noch nicht europäisch. Also das wird definitiv Thema werden, das Ganze. Aber klar, also Kübler, Lienhardt und Rosenfelder ist natürlich auch eine Situation, da kannst du Spieler abgeben oder nicht. Das trifft den SC einfach. Dann lass uns mal in die Highlights gehen. Das Highlight-Video auf The Zone ist sehr, sehr lustig, weil es kommt in der 11. Minute so eine Situation von Freiburg, wo Grifo auf Matanovic chuppt. Das habe ich nur rausgeschrieben, weil es die erste Situation war und weil Matanovic sehr zielstrebig immer den Abschluss sucht. Und dann springt das Highlight-Video einfach zur 25. Minute, weil einfach nichts passiert. Und ich habe mit einem Kumpel das Spiel geschaut, der eigentlich Handballer ist. Und er hat natürlich die These gemacht, wie langweilig Fußball eigentlich ist. Ich hatte nicht viel Gegenargument.
Ja, ich hatte auch, glaube ich, auf Blue Sky gepostet, dann so nach der ersten halben Stunde, dass ich ja aus gesundheitlichen Gründen nicht ins Stadion gegangen bin. Aber wenn ich das so sehe, den quasi gesundheitsfördernden Schlaf hätte ich mir auch im Stadion abholen können. Ja. Aber es gab eine Situation noch, nach 7 Minuten direkt auch ein Schubball von Grifo war es, glaube ich, auf Beste, der im 16er den Ball mit der Brust annimmt, schießt und dabei von Dix an der Schulter gezogen wird. Ja.
Verpfiffen.
Selbst nicht mal ich kann das bei der Situation sagen. Ich glaube, okay. Schießt er nicht, sondern lässt sich einfach nur so runterdrücken fallen. Dann reden man anders drüber. Aber er kommt eigentlich relativ ungezwungen zum Schuss und dadurch, dass er diesen Seitfallzieher-mäßiges ansetzt, ja, ist da, glaube ich, kann man nicht darüber reden, ob es Elfer ist oder nicht.
Genau, insgesamt hat Freiburg Gladbach den Ball gegeben. Freiburg macht das ja in dieser Saison immer öfter mit weniger Ballbesitz. Ist jetzt auch schon hoch und runter gerattert. Fernschuss von Honorar, wo Ogbus abseits möchte, den Atubodo aber auch easy halten kann. Es gab einen Fernschuss von Yuito, diese klassischen Yuito-Szenen, wo er im Zentrum mal Tempo aufnimmt und einen Fernschuss raushaut. Irgendwann sitzt so einer auch mal, da freue ich mich drauf. Vielleicht ja im Halbfinale. Und genau, ansonsten, es gab eine Szene über Engelhardt, Honorar, Tabakovic. Also Honorar und Tabakovic sind halt die so zwei, die da irgendwie was reißen sollen da vorne. Honorar über Kreativität und Tabakovic als Neuner. Und die etwas größere Chance vom SC war dann nach einer halben Stunde, als Yuito Beste auf die Reise schickt. Und der macht's meiner Meinung nach nicht so gut in der Situation, weil er den Winkel noch spitzer macht. Entweder schießt früh oder wenn der Winkel zu spitz ist, stell dich auf den Ball und leg nochmal quer oder in den Rückraum oder so. Aber ja, das war nicht seine schlimmste Chance, die er in diesem Spiel vergeben sollte.
Aber mega Pass von Yuito in der Situation, spielt er richtig schön mit dem Außenriss da in den Lauf. Ja, und dann, ich habe nicht ganz verstanden, was sein bestes Plan war. Also er hat zu lange gewartet, um eigentlich zu schießen und dann war es aber halt kein Pass, sondern er schießt dann halt trotzdem quasi an der Linie. Ja, weiß jetzt nicht, weil es war ein bisschen wenig raus quasi.
Ja, dann lass uns kurz das Fass aufmachen. Freiburg überlässt Gladbach das Spiel. Ich fand Gladbach so schlecht, dass ich zwischenzeitlich dachte, wenn man da ein bisschen nur einen Gang höher schalten würde, würde man locker gegen die führen. Und hatte schon auch das Gefühl, man macht ein bisschen zu wenig.
Ja, gehe ich voll mit. Das war auch das, was mich so gerade in der ersten Halbzeit am meisten gestört hat. Ich hatte es vorhin mal kurz gesagt, Gladbach ist hinten echt wackelig und die haben so viel Räume zwischendurch auch aufgemacht, hatten richtig Abstimmungsschwierigkeiten, auch wenn sie in den Zweikämpfen an sich eigentlich recht gut waren. Also so ein Matanovic hatten sie beispielsweise relativ gut im Griff, so in den Zweikämpfen, aber man macht da viel zu wenig draus. Man hätte eigentlich dieses Spiel dominant spielen können und so ganz verstanden habe ich es nicht, warum man es nicht tut, weil also gerade so ein New Ito hat die Möglichkeit, da auch viel draus zu machen, beispielsweise aus Ballbesitz. Und die Umschaltsituationen sind ja nicht schlecht gewesen teilweise, aber wir reden immer noch vom SC. Der SC ist jetzt keine hochkarätige Kontermannschaft.
Und noch nicht.
Noch nicht. Vielleicht fast, ja, vielleicht will man es gerade lernen. Und vielleicht ist dann Gladbach ein guter Gegner, um das ein bisschen zu lernen. Aber ja, ich weiß nicht, man hat ja eigentlich die Qualität auf dem Platz gehabt, um da wirklich mehr zu machen. Also ich fand zum Beispiel diese ein, zwei Chip-Pässe von Grifo haben ja gezeigt, dass man mit ein bisschen Spielwitz da wirklich die Gladbacher vor Probleme stellen kann und dass man das halt nicht häufiger versucht hat und es dann ein sehr, sehr ermüdendes Spiel wurde, habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, man wird es wahrscheinlich verzeihen, wenn man Euroleague Achtelfinale, Viertelfinale davor, danach spielen würde. Dann würde man so ein Spiel wahrscheinlich komplett in Kauf nehmen, ne?
Man hätte zumindest mehr Begründungen direkt. Also es ist halt, es gab eine Woche lang jetzt wirklich komplett Trainingswoche oder Ausruhwoche, weil man einfach nach dem Pokalspiel und dann nach dem Spiel in Hoffenheim war man bestimmt platt oder so, aber ein bisschen mehr hätte ich mir da schon erwartet nach einer kompletten Woche, wo man eben ja nicht international ran musste.
Vielleicht hat man sich ja auch einfach auf das Erfolgsrezept dieser Saison ausgeruht oder konzentriert und das sind die langen Einwürfe. Linhard weint zu Hause vor dem Fernseher, habe ich gesagt, weil ein langer Einwurf von Philipp Treu, ich freue mich richtig auf Donnerstag im Interview, ich werde ihn auf lange Einwürfe ansprechen können und darf Linhard sie noch werfen, wird glaube ich meine Frage sein. Genau, wird verlängert vom, also wie viel hatte man davon? Bestimmt 4, 5. Und die einzigen großen Chancen, die in diesem Spiel entstanden sind, kamen nach langen Einwürfen. Ja, also es ist schon verrückt, wie sich der Fußball da ein bisschen entwickelt. Weil es auch nicht nur der SC ist, der das macht übrigens. Und genau, wird von einem Gladbacher verlängert. Und dann macht Ginter verrückte Sachen.
Im Stile eines Neuners. Wir haben so lange jetzt darüber geredet, ob man nicht Ginter mal nach vorne stellen sollte und er beweist es mal wieder, dass man es vielleicht machen sollte. Kann man halt aktuell nicht, weil man hat halt wirklich keine Innenverteidiger mehr, aber das macht er wirklich extrem gut. Also, weiß nicht, ob man es jetzt Zeitfallzieher nennen kann oder so, aber er macht einen gedrehten Rechtsschuss, sag ich mal, und fliegt dabei hin. Er trifft den richtig, richtig gut gegen die Laufrichtung von Nikolas. Stark.
Voll. Man hat bei ihm so, also er ist jetzt kein Nils Petersen, aber man hat bei ihm auf jeden Fall so Vibes, wenn er im Strafraum ist, dass er die richtigen Bewegungen macht und vielleicht weiß er ja dann auch, wie ein Innenverteidiger tickt, um dann zu wissen, wie macht man es dem Innenverteidiger schwer. Also erster am Ball sein, ist immer eine gute Idee übrigens. Aber ja, macht er sehr gut. Er jubelt dann nicht gegen Gladbach oder verhalten. Ich finde es ja immer affig. Freu dich halt. Aber gut, die wollen dann irgendwie Respekt für die 5 Jahre zollen und sagen danke.
Ist okay. Und danach hat er sich nochmal zu Süd gedreht, nochmal ein paar Mal aufs SC-Wappen geklopft und das gezeigt. Alles richtig gemacht. Ich finde, weißt du, wo du gerade gesagt hast, dass es so keine typische auch Neuner-Bewegung war, an wen mich irgendwie diese Bewegung erinnert hat? Das war so ein Thomas-Müller-Tor. Der hat auch immer diese sehr unkonventionellen Dinger manchmal drin gehabt, wenn er so auf Höhe vom 5-Meter-Raum irgendwelche Bälle dann gemacht hat, die eigentlich so im ersten Moment gar nicht so krass gefährlich aussahen.
Könnte natürlich sein, dass der Vergleich am Körperbau liegt, aber
möglich.
Ja. Naja, auf jeden Fall 1-0 Führung und vor der Halbzeit ist nicht mehr viel passiert. Es gab so eine Ecke von Gladbach, wo Atubolo gut präsent ist und es gab noch eine Flanke genau zum Pausenpfiff gab es noch eine Flanke von Honorar auf Tabakovic, wo irgendwie Ginter Tabakovic anschießt oder irgendwie ganz komisch geht der Ball dann auf jeden Fall übers Tor. Da war es relativ glücklich, dass da nicht mehr draus entstanden ist. Und es hätte aber auch Abstoß gegeben und dann hat der Schiri abgepfiffen. Wechsel gab es dann keine zur Halbzeit, 1-0 zur Halbzeit. Und man hatte natürlich dieses Gefühl, ja, der SC macht irgendwie so, was er muss, um gegen ein biederes Gladbach zu gewinnen. Aber ich dachte so, das ist schon auch ein Spiel mit dem Feuer.
Ja, voll. Also man hatte, ich sehe es hier gerade, 34% Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Man hatte 0,28 zu 0,3 Expected Goals in dieser Halbzeit. Es war wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, blablub. Diese ganzen Sprüche könnten wir jetzt raushauen, aber zufriedenstellend war es irgendwie nicht.
Ja, vor allem, also du kannst ja dann wirklich kontern nur über Beste und Yuito. Also mit Matanovic kannst du jetzt nicht so krass kontern und mit Grifo kannst du auch nicht kontern, außer Günther überläuft den und das macht er eben nicht mehr so oft wie früher.
Ja.
Ja. Naja. Dann hat man die Anfangsphase der zweiten Halbzeit überstanden. Es gab erstmal direkten Freistoß für Gladbach, der am langen Pfosten gefährlich wird und Elvedi fast drankommt. Aber auch da springt die Highlight-Sequenz der langen Wiederholung von DAZN auch direkt dann wieder in die 60. Minute. Und da wechselt Gladbach dreifach. Engelhardt raus, Bolin raus, Ulrich raus, Machino rein, Castrop rein, Moja rein. Aber so richtig viel von Gladbach kam auch da nicht.
Nee. Nee. Also was soll, ich habe jetzt auch nichts weiter dazu zu sagen. Also wenn man auch so ein bisschen den Live-Ticker Super Kicker anschaut, da ist halt einfach zwischen der 48. und 57. Minute beispielsweise kein Eintrag. Nur einer, nämlich eine gelbe Karte von Niklas Beste, der uns dann fehlen wird damit nächste Woche in Frankfurt. Fünfte gelbe. Aber sonst passiert einfach gar nichts in diesem Spiel. Vielleicht mal positiv betrachtet nach den paar letzten, ja, aus der Pause kommen Spiele vom SC, dass man mal wieder so gar nichts hat anbrennen lassen, aber man hat halt selbst auch überhaupt gar nichts hinbekommen. Und dann wechselt aber Gladbach dreimal und dann ist auf einmal der SC irgendwie ein bisschen besser im Spiel, würde ich fast schon sagen, ohne dass man aber, keine Ahnung, 10 Minuten lang irgendwas zwingend hinbekommt. Aber ich finde, es macht sich nicht bemerkbar, dass Gladbach gewechselt hat und da was versucht hat zu ändern.
Ja, aber man hat ja lange Einwürfe, so wie in der 63. Minute. Wieder treu, auch von der linken Seite, also er hat es dann durchgezogen von beiden Seiten. Diesmal verlängert der Freiburger Matanovic. Und ja, also Beste darf den schon machen, aus einem Meter.
Also
Mischa hat geschrieben, zum Glück hat er schon mal getroffen, weil stell dir vor, er hätte diesen einen Treffer nicht.
Oh ja.
Puh.
Ja, voll. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was er so wirklich anders machen kann. Aus keinem einer halben Meter, weil er trifft ihn ja eigentlich sehr gut. Der Ball geht aufs Tor und halt Nikolas macht halt eine wirklich auch starke Bewegung, dann den Fuß noch auszufahren. Ich weiß nicht, sag du es mir, kann er den wahrscheinlich irgendwie anders noch treffen, gegen die Laufrichtung, sonst was, aber ist ein Meter vom Tor weg, springt dort rein, zu 99% der Fälle geht der, springt der wahrscheinlich auch rein ins Tor, weiß jetzt nicht.
Ja, halt ein bisschen mehr draufrotzen, so dass selbst wenn Nikolas drankommt, dass er halt trotzdem reinfliegt, ja. Wahrscheinlich so ein bisschen höher. Aber ja, es war gut von Nikolas, alles gut, aber
also trotzdem, der muss natürlich rein. Also genau. Wenn du einen Meter frei vorm Tor an den Ball kommst, dann muss der Ball ins Tor. Da gibt's jetzt keine Ausrede. Wäre, glaube ich, nochmal eine Situation, wo man nochmal anders drüber reden würde, wenn die Schlussphase noch ein bisschen anders verlaufen wäre beispielsweise. Oder wenn es halt so irgendwie Höhler oder Adamu passiert wäre. Ich glaube, dann wäre wieder tagelang Social Media auch voll gewesen. Ist jetzt bei Beste zumindest noch nicht
der
hier so krass aufgefallen.
Trifft ja wie am Fließband. Naja. So, es gab einen Fernschuss von Honorar, es gab einen Schuss von Dix, der super Flugball ist für Atubolo, der kann da schön waagrecht in der Luft liegen und den Ball festhalten und nicht abtropfen lassen. Gefällt jedem Keeper. Und in der 74. Minute passiert dann das 2-0 für den SC und Gladbach denkt sich, glaube ich, auch, boah, wie liegen wir hier 2-0 hinten, obwohl sie jetzt nicht gut waren, aber Freiburg hat ja nicht so viel fürs Spiel gemacht. Grifo auf den durchrückenden Eckestein, halb rechts im Strafraum, der möchte, glaube ich, eher rein flanken, passen als schießen. Das Resultat ist aber ein zur Seite abgeprallter Ball von Nikolas und Martanovic läuft halt wie ein Neuner und staubt dann ab. Das sind die Laufwege, die Neuner halt machen, weil sie nachlaufen und genau auf diese Dinger spekulieren.
Ja, voll. Mich würde interessieren, ob Eggestein am Anfang vorhatte, Yuito direkt zu schicken.
Ich glaube ja.
Ich glaube, der ist ein bisschen, der sollte da gar nicht nach außen gehen. Oder nee, Grifo war's. Nee, der dann halt dann Eggestein findet auf außen, aber Yuito ist da eigentlich schon sehr, sehr gut reingelaufen. Ja, dann denke ich halt auch, dass die Flanke nach innen quasi sollte auch eher in Richtung Yuito gehen, geht aber eigentlich viel zu nah an Torwart. Nikolas, glaube ich, so die einzige Situation, in der er nicht gut aussieht, weil schwierig, glaube ich, auch für einen Torwart, aber den darfst du halt nicht nach vorne quasi dann wegprallen lassen, wo halt im Rückraum dann ein Stürmer steht. Martanovic macht es gut, steht, wie du es schon sagst, einfach sehr, sehr gut, macht den auch stark, jubelt dann mit verschränkten Armen, aber er musste schon pumpen in der Phase. Ich habe eigentlich gedacht, der wird danach auch ausgewechselt oder so, weil fit war er nicht mehr.
Nee. Und dann hat man 2-0 geführt. Ich habe seinen Jubel schon gelobt. Das war dann die Phase, wo Julian auch geschrieben hat, Martanovic wird nicht ausgewechselt, obwohl er keinen Meter mehr gehen kann, weil er nicht mehr richtig angelaufen ist. Weil man hat ja dann in der 79. Minute zweimal gewechselt, aber da kamen dann halt Höhler und Scherhand für Grifo und Yuito. Und ja, lass es uns besprechen. Das waren die einzigsten Wechsel in diesem Spiel. Man hatte halt dann mit Tarnutzer und Steinmann junge Spieler auf der Bank aus der zweiten Mannschaft oder Irie will man vielleicht nicht bringen, weil es zu sehr auf Kipp steht. Keine Ahnung. Also ich denke mir halt, also eigentlich denke ich mir eher, bring sie. In der englischen Woche wacht uns wahrscheinlich eher. Keine Ahnung.
Ja. Also ich hätte auch gerne noch ein, zwei andere gesehen. Also ich glaube, ich hätte einen Irie gerne einfach gesehen, weil er einfach nochmal, vielleicht gerade für so Umschaltmomente, weil Gladbach muss ja dann zwangsläufig nach einem 2-0 erst recht versuchen, noch was nach vorne zu werfen. Wäre so für Kontersituationen zumindest noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, und ich hätte natürlich auch nichts dagegen, so irgendwelche Bundesliga-Debüts dann in solchen Spielen zu sehen.
Vor allem, weil es noch 2-0 stand. Ich verstehe, dass man es dann nach dem 2-1 nicht unbedingt macht und man dann die Erfahrenen und die Eingespielten und Gladbach ist ja jetzt auch nicht viel eingefallen im Spiel. Da stand man ja trotzdem relativ souverän. Aber Gladbach hat dann in der 82. Minute ein absolutes Kacktor gemacht, was am Ende zum Glück abseits war von Tabakovic. Da ist der Ball 3 bis 4 Mal abgeprallt und wieder abgefälscht und irgendwie am Ende in den Strafraum gesegelt. Und ja, dann zählt es nicht, aber man kassiert halt dann 2 bis 3 Minuten einfach ein ganz easy Eckballtor von Gladbach, schraubt sich Tabakovic gut hoch. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal genau gesehen, wer jetzt derjenige war, der dafür zuständig war.
Ich glaube, es war Ogbus.
Okay.
Gute Ecke von Stöger, der direkt in der Aktion davor bei der Torüberprüfung erst noch reinkam. Gut getreten. Aber boah, das ist halt 85. Minute, steht auf einmal nur noch 2-1 in dem Spiel, wo man eh kaum Ballbesitz hat. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe gezittert, aber ich war einfach richtig genervt, dass man noch diesen Gedankengang jetzt noch hatte, irgendwie. Und ich glaube, bei dem 2-2 wäre ich auf jeden Fall sehr ausgetickt.
Ja, ich auch. Weil gegen dieses Gladbach musst du halt gewinnen.
Exakt.
Und wenn das nach hinten losgeht, denkst du halt, das sind absolut verlorene Punkte da im Kampf um Platz 7 tatsächlich. Man hat noch selbst nochmal einen langen Einwurf, den diesmal Günther wirft. Am Ende resultiert auch da ein Torschuss draus mit Eggestein. Also die langen Einwürfe waren tatsächlich ein gutes Mittel in diesem Spiel. Wir haben sie sehr oft diskreditiert, diesem Podcast. Und ja, am Ende gibt es halt eine Riesenchance. Es gibt einen Fernschuss von Gladbach und dann gibt es eben die riesengroße Chance, wo Günther noch am Ende dazwischen sprintet, bevor Tabakovic am Ball ist.
Brutal. Also brutal, wie diese Chance überhaupt entstehen kann.
Voll.
Darf niemals passieren. Aber leck mich am Arsch, war das ein geiles Tackling von Günni.
Capitano-like.
Aber wirklich, das war, ich weiß nicht, also mit vollem Risiko da auch reingegangen. Aber absolut perfekt den Ball quasi halb abgelaufen, halb weggekrätscht. Brutal, brutales Ding. hat den Sieg gerettet, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das nach 94 Minuten, wo er echt auch wieder viel geackert hat in dem Spiel. Krass. Sehr, sehr geil.
Yes. Und dann hat man sich mal wieder die 3 Punkte ergaunert. Man ist echt sehr heimstark. Man zieht die Spiele in aller Regelmäßigkeit. Und ja, Polanski war auf der Pressekonferenz danach sehr frustriert. Ich verstehe es nur so, also ich verstehe, dass er frustriert war ob der Leistung, aber sie hätten schon noch ein bisschen besser spielen können gegen ein relativ passives Freiburg. Aber ja, wahrscheinlich ist das gerade der Unterschied zwischen diesen zwei Mannschaften.
Ja, und man muss ja auch sagen, also selbst obwohl der SC zum Schluss auch nur 37% Ballbesitz über das komplette Spiel hatte, hatten es halt trotzdem, also vom Ergebnis her ist, spiegelt das ganz grob die Expected Goals auch wieder, so in diesem Spiel. Und der SC hatte dann trotz allem schon ein, zwei noch wirklich größere Chancen, als es Gladbach dann insgesamt hatte. Und das war halt schon wenig, was Gladbach hingelegt hat. Und der Punkt wäre auf jeden Fall ein sehr glücklicher für Gladbach trotz allem gewesen.
Ja. Dann lass uns doch noch mal über ein paar Spiele reden, um dann auch zum Spieler des Spiels zu kommen. Wir müssen es auch nicht ewig in die Länge ziehen, dieses Spiel. Das hat es auch nicht so ganz verdient. Ich möchte noch mal Ogbus erwähnen, weil man hat gerade Rosenfelder, Kübler, Lienhardt als Verletzung. Man kann richtig, richtig glücklich sein, dass man den behalten hat, dass der sich gerade, der profitiert gerade brutal. Also
absolut.
Das ist auch marktwertsteigernd und der sammelt gerade Bundesligaspieler am laufenden Band. Das ist schon sehr gut. Und ja, es ist dann halt Osterhage-Eggestein mit defensivem Ansatz und wenig Ball und so. Das ist halt leider die Problematik. Ich verstehe es mit Höfler nicht ganz, aber ich frag den Treu mal am Donnerstag.
Ja, es ist halt, also was halt wirklich auffällt, ist jetzt durch diese Doppel-Sechs dann, es wird halt quasi im Spielaufbau, wenn man das so nennen kann, was da passiert ist in dem Spiel, geht es halt eigentlich nur über die Innenverteidiger dann halt und halt nicht über Eggestein oder Osterhage. Und das ist halt schon krass.
Ja, entweder das oder Arthur hält den Ball so lange, bis er angelaufen wird und wirft dann wieder auf den Innenverteidiger oder
haut ihn nach vorne halt.
Auf Matanovic.
Ja, der allerdings, vielleicht um über Matanovic ein, zwei Sätze noch zu sagen, nicht so gut in den Zweikämpfen ist, in den Luftzweikämpfen auch, kann wenig oder konnte jetzt in dem Spiel wenig Bälle behaupten. Bisschen schade, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen, da ist Luft nach oben.
Mhm. Passt zu der These, dass Höhler das trotz anderer Statur oft besser macht?
Also wenn man sieht, er hat 16 Luftduelle gemacht, hat davon nur 5 gewonnen, 8 Zweikämpfe am Boden, davon nur 1 gewonnen. Da geht noch mehr. Trotzdem finde ich, er ist gerade schon auf der Mittelstürmerposition schon der Unangefochtene da vorne, weil er einfach doch deutlich, deutlich mehr Torgefahr hinbringt.
Richtig geil, wenn man drüber nachdenkt, wie wir in großen Teilen der Hinrunde gesprochen haben und uns nicht sicher waren, ob das noch kommt. Und wir waren alle hoffnungsvoll und so, aber jetzt geht's in die richtige Richtung.
Ja, genau. Es ist noch nicht alles perfekt, aber er nimmt das Spiel jetzt auf jeden Fall an, was von ihm verlangt wird. Ich finde, das merkt man ganz, ganz stark. Also deswegen hat er auch so viel gepumpt, finde ich, weil ist wirklich viele Wege auch gegangen, viel angelaufen. So das, was Schuster, glaube ich, auch von ihm sehen will und von einem Stürmer allgemein im SC-Kader. Jetzt muss er das nur noch vielleicht teils ein bisschen intelligenter oder halt noch ein bisschen druckvoller machen, um dann auch die Zweikämpfe dann noch mehr zu gewinnen. Ja, aber ich finde, die Entwicklung stimmt auf jeden Fall und das passt.
Es ist schon spannend, dass man keinen anderen für ihn am Ende reingebracht hat, um anzulaufen, weil, also, ich traue Irier oder einem Maxi Philipp schon auch zu, in vorderster Front 5 Minuten Räume zuzulaufen, weil das machst du quasi in jedem Training.
Ja, absolut. Ja, oder du stellst halt wirklich Höhler wieder vorne rein und keine Ahnung, schiebst dann beispielsweise Beste oder Grifo auf die Mitte, wenn du unbedingt Yuito rausnehmen willst und bringst dann halt Irie oder Scherhand beispielsweise dann für die Seite. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber
man hat sich nicht richtig getraut.
Nee, man hat dann auch Höhle auf die Zehen gestellt.
Wobei es gleichzeitig ja auch, also ich finde es auch mutig von Schuster, dann einfach zu sagen, ich wechsle nur zweimal und bleib dabei, weil das wird ja offensichtlich von vielen kritisiert, so warum macht er das jetzt? Und wenn es nach hinten losgeht,
ich hatte es ja vorher gesagt, so Tarnutzer Steinmann hätte ich ja gern gesehen, aber geht das halt schief, beispielsweise, dann ist das Geschrei auch groß. Oder wenn Irie dann halt doch einen defensiven Bock reinhaut, weil er das einfach noch nicht so gut kann. Oder wenn dann halt ein Maximilian Philipp zeigt, warum er zwischendurch nicht mal im Kader ist. Um es mal jetzt böse zu sagen quasi. Ich kann es schon verstehen, warum er dann nur die beiden gebracht hat. Weil also Höhler und gerade Scherhan zwei sind, die natürlich auch sehr, sehr nah immer an der Startelf sind.
Hm. So, warum ist dein Spieler des Spiels Matthias Ginter?
Fehlerfreies Spiel hinten drin. Vorne macht er das Ding. Leader in diesem Spiel.
Das gleiche sagen Mischa, Julian, Alex. Und so klar war das Voting in der Community, glaube ich, auch noch nie. In der WhatsApp-Gruppe. Patrick wollte dagegen sein und hat Günther gewählt. Und ich finde den Take ganz charmant mit der letzten Aktion.
Finde ich auch. Also nicht, aber auch nicht nur wegen der letzten Aktion, sondern ich fand das auch wirklich wieder ein gutes Günther-Spiel. Macht aktuell echt Spaß. Nachdem wir uns ja echt lange Zeit auch nicht sicher wurden, wie es seine Entwicklung wird und seine Rolle in diesem Team. An ihm führt da gerade wenig Wege vorbei. Und das ist, er wirklich kann das auch ganz klar zeigen. Hat immer noch eine absolute Pferdelunge. Geht diese ganzen Meter bis zum Schluss. Das ist schon sehr, sehr cool. Und die Aktion zum Schluss, wie gesagt, wenn er dort nicht steht, macht Tabakovic wahrscheinlich das Ding.
So wertvoll wie ein Siegtreffer.
Ja, absolut.
So, dann machen wir dieses Spiel zu. Wir freuen uns über die 3 Punkte. Fußball Deutschland rastet wieder aus, dass wir am Gaunern sind. Aber das passt ja gerade zum Intro mit Julian Schuster und wie sehr er sich mit dem Verein identifiziert.
Auch gutes, erfolgreiches Gaunern muss gelernt sein.
Das stimmt, das stimmt. So, dann lass uns mal zu den anderen SC-Teams kommen und ich habe eine etwas längere Sprachnachricht von Julian, die ich kurz abspielen würde und dann darfst du gerne ergänzen, weil du hast es auch gesehen.
So, Julian hier, Mini-Bericht aus Frankfurt Teil 1, weil heute ja die Frauen hier gespielt haben, Sonntag dann die Männer. Und wie so oft hat es hier am Brent-Hanobart-Stadion wenig Spaß gemacht. Es war kein schönes Spiel. Freiburg hat trotzdem die Riesenchancen, um in Führung zu gehen und macht sie nicht. Eintracht hat mehr vom Spiel und hat nicht so viele Chancen. Und aus denen machen sie dann, oder nicht so gute Chancen, und aus denen machen sie dann aber die Tore. Und am Schluss steht es 3-0, obwohl Freiburg wirklich Minimum 1, eher 2 machen muss und eher 1, maximal 2 kassieren darf. Es nervt. War auch nicht gut genug, um dann irgendwie sich groß betrogen zu fühlen, aber man macht die blöden Dinge halt auch nicht rein und jetzt ist man ganz schön abgeschlagen und ich bin gefrustet. Paddy kann es, glaube ich, nachvollziehen. Das heißt, ja, ich muss mich erstmal ein bisschen schütteln und dann geht's ja am Sonntag schon weiter und dann hat man gleich die Revanche-Chance als Verein, dann kommen die Männer und mit denen dann hoffentlich mehr Erfolg. Ich hätte schon sehr, sehr Bock, dieses Spiel zu ziehen. Tabellarisch natürlich mega wichtig, aber auch einfach diese ganze LinkedIn-Psycho-Laber-Trainer-Scheiße halte ich hier nicht länger aus. Da muss jetzt mal jemand dazwischen grätschen. Und wenn's Günni auf Hüfthöhe ist. Deswegen am Sonntag volle Pulle und freue mich über jeden, der kommt. Und dann hauen wir die doch weg. Euch beiden vielen Dank für die Folge und viel Spaß noch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Hast du zu den Frauen was zu ergänzen?
Eigentlich hat Julia den Frustpegel sehr gut beschrieben. Richtig nerviges Spiel. Erste Halbzeit fand ich nicht gut vom SC. Man fängt sich dann aber das Tor richtig dumm. Irgendwie ein Abpraller von Adamczyk. Und dann macht Freigang ihn im zweiten Versuch. Auf der anderen Seite läufst du allein aufs Tor zu zweit. Bierkotz und Felder. Bierkotz versucht es dann selbst, statt rüberzulegen, scheitert dann an der Torhüterin. Du hast mehr Expected Goals in diesem Spiel als der Gegner, trotzdem verlierst du 3-0. Und man ist halt das zweitschlechteste Auswärtsteam der Liga aktuell. Nur die SGS Essen ist schlechter in dieser Saison, während man gleichzeitig das zweitbeste Heimteam der Liga ist nach den Bayern. Sehr skurril alles, aber es ist halt super ärgerlich jetzt, weil man ist jetzt durch die Niederlagen in Köln und in Frankfurt und mit dem Unentschieden gegen Union letzte Woche, ist man jetzt halt 6 Punkte hinter Rang 3, hinter Frankfurt, die auch noch ein Spiel weniger haben. Das heißt, eigentlich kann man sagen, ja, die Saison ist jetzt quasi vorbei. Da geht nichts mehr nach oben und nach unten. Und das ist halt super ärgerlich, weil im Winter man schon gehofft hätte, dass man zumindest länger daran da noch mitspielen kann. Es war jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie internationales Geschäft erwarten würde oder so. Man hat halt schon gehofft, dass man da ein paar Spiele noch mit in dem Geschäft drin ist, weil halt alles so eng ist. Jetzt muss man sich halt eingestehen, dass man da wohl keine Chance hat und das ist halt einfach nur sehr, sehr frustrierend, weil es auch wieder von der Art und Weise so nicht hätte sein müssen.
Und was macht man dann? Baut man jetzt schon auf junge Spielerinnen für die neue Saison oder wie macht man das?
Man baut ja schon genügend auf junge Spielerinnen, weil alle sind jung gefühlt. Also ja, ich weiß es nicht genau. Wäre jetzt mal sehr interessant, da mit Kaplani drüber zu reden. Weil ich glaube auch nicht, dass so das offizielle Ziel war, da jetzt irgendwie Dritter zu werden in der Saison oder so. Ich hoffe halt, dass man da ein bisschen taktisch vielleicht wieder ein paar andere Ideen sieht, weil man schon wieder sehr, sehr stark in den letzten Spielen jetzt seit einigen Wochen in diesem klassischen 4-2-3-1 zurückgegangen ist und so diese ganzen Überlegungen mit einer Raute von Anfang der Saison, mit Doppelspitze, was nicht immer erfolgreich war, aber zumindest sehr interessante Ansätze war, von denen ist man komplett weg. Und ich würde mir irgendwie dann zumindest wünschen, dass man es vielleicht versucht, da noch so eine Art anderen Spielstil oder ein paar andere taktische Ideen jetzt vielleicht auch einzuüben, weil ich glaube schon, dass es gibt jetzt nicht diese ein, zwei Spielerinnen, die sich ganz klar für mehr dieses Jahr empfehlen, um irgendwie einen großen Schritt nach vorne zu machen, was Vereine angeht. Das heißt, man hat eigentlich schon die Chance, vielleicht das auch zu nutzen, um halt sich schon ein bisschen drauf vorzubereiten, was vielleicht nächste Saison möglich wäre. Man kann natürlich das dann auch ein bisschen unter dem Banner ambitionslos vielleicht dann auch sehen, wo man gerade bei der Frauenmannschaft halt dann doch ein bisschen mehr drauf achten muss, dass man das halt nicht ist und ich hoffe halt, dass man das intern nicht ist, weil so man ist schon gerade so eine ziemliche graue Maus der Liga, jetzt schon seit ein, zwei Jahren und dieses Jahr ist halt wieder geworden, muss man ein bisschen aufpassen einfach, dass man auch noch attraktiv bleibt irgendwie.
Spannend. Ihr werdet ja sicherlich auch weiterhin in Sonderfolgen darüber quatschen. Sehr gut. Die zweite Mannschaft spielt am Mittwoch, also übermorgen, beziehungsweise morgen/heute, je nachdem, wann ihr hört, gegen die Sonnenhof Groß Asbach zum Auftakt. Und die U19 hat 2-2 gegen die SG Frau Freiberg, nicht Freiburg, Fußball gespielt. Ich möchte den Torschützen, den ersten vom SC erwähnen, weil es mein neuer Lieblingsname ist. Das ist Christy Didier Junior Diansensa Nkusu.
Wunderschön.
Ich möchte ein Trikot von ihm. Er ist 16 und hat jetzt in der U19 gespielt. Also
geil.
Franzose. Ich bin gehypt. Einfach so, obwohl ich nicht mal das Tor gesehen habe.
Bin ich voll dabei.
Stark. Die Leihspieler gehe ich mal kurz durch. Robert Wagner und Noah Weishaupt haben gegeneinander gespielt bei einem 0-0 von Hannover gegen Dynamo Dresden. Robert Wagner hat dabei durchgespielt für Dresden. Noah Weishaupt wurde in der 77. Minute eingewechselt. Becker Yilmaz hat auch unentschieden gespielt in der zweiten Liga. 1-1 in Bochum mit dem ersten FC Nürnberg. Durchgespielt und gelbe Karte bekommen. Florian Muslia hat durchgespielt für Fortuna Düsseldorf. Die haben 2-1 in Darmstadt verloren. Und dann kann ich noch erzählen, dass Merlin Röhl gerade nicht in der Startelf ist, aber im Kader gegen Manchester United, die jetzt gerade, während wir aufnehmen, spielen und die erste Halbzeit ist vorbei. Junior Adamu, das ist schon echt absurd alles.
Das ist wirklich absurd, ja.
Junior Adamu, also Celtic hat 1-2 zu Hause verloren. Ich habe den Gegner nicht rausgeschrieben, ich wusste es eigentlich, aber ich konnte es mir nicht merken. Viel schlimmer ist, er saß 90 Minuten auf der Bank. Und ja, also wenn man bedenkt, wie Matanovic am Ende am Pumpen war und Adamu wahrscheinlich gewechselt ist, um zur WM zu fahren. Also ich hoffe, das entwickelt sich noch anders für ihn, weil sonst war das wirklich ein Flop für eine Lose-Lose-Lose-Situation.
Es ist ja schon ein bisschen strange, also er kommt da in diesem Pokalspiel auch rein, macht dieses Tor, wird dann einmal in der Liga irgendwie nochmal eingewechselt, seitdem irgendwie nicht. Jetzt, er saß ja jetzt nicht nur am Wochenende 90 Minuten auf der Bank, sondern auch 90 Minuten gegen Stuttgart auf der Bank, als man 1-4 verloren hat in der Euroleague. Puh, also das ergibt wenig Sinn. Also wirklich dann für alle Beteiligten jetzt gerade, weil also für uns gibt's keinen Sinn, weil man jetzt nicht mal mehr den Kaderspieler hat. Für ihn gibt's keinen Sinn, weil er nicht spielt und für Celtic irgendwie halt auch nicht, weil also vielleicht war er auch angeschlagen oder so, weiß man natürlich nicht, kann natürlich sowas immer sein, klar. Aber gerade passt es so ein bisschen leider ins Bild von ihm, was halt super schade ist einfach.
Ja, definitiv. Und vielleicht ist es auch ein ganz verrückter Plan, um Alexander Schwolo zum Meister der schottischen Liga zu machen. Aber wenn er einen Hattrick gegen Stuttgart macht, ist alles okay. Aber man darf jetzt nicht zu früh sich ein Urteil bilden. Aber gerade jetzt, wenn man jetzt Resümee zieht, ist es schon Quatsch für alle Beteiligten. Und Ehren Dingchi ist kein Quatsch. Weil der kann plötzlich wieder Fußball spielen, dreht vollkommen auf und das ist ein guter Übergang zur Bundesliga, weil Heidenheim hat in einem sehr attraktiven Fußballspiel 3-3 gegen Stuttgart gespielt. Demirovic wurden ein paar Tore aberkannt. Es wurde sehr
was einfach sehr lustig ist.
Es wurde sehr viel über die kalibrierte, nicht kalibrierte, halbautomatische, selbstgezogene, keine Ahnung, Linie vom Kölner Keller diskutiert. Aber ja, schade, dass sie es nicht gezogen haben. Am Ende haben sie 3-2 geführt. Und Dingchi hat zwischendurch auch ein Tor gemacht, der da schon klarer Stammspieler und Leistungsträger ist gerade.
Ja, also war der beste Spieler bei Heidenheim an dem Tag. Richtig, richtig gutes Spiel gemacht, super aktiv, viel gerannt, technisch sauber gewesen. Das Tor auch einfach sehr, sehr cool, dass er das macht. Manchmal ist es halt so. Es gibt halt Spieler, die an Standorten sehr, sehr gut funktionieren. Und an anderen halt nicht. Grifo ein Beispiel, der halt nirgendwo so gut funktioniert wie hier. Bei Dingchi ist es halt dann wohl Heidenheim. Ihm ist es aber, finde ich, voll zu gönnen, dass er jetzt da auch diese Spielzeit bekommt, dass er sich da wirklich wohlfühlt. Nach den letzten 1,5 Jahren, die halt nicht so erfolgreich waren für ihn bei uns. Ich gönne ihm das voll. Natürlich gibt es schon 1-2 Momente jetzt auch Thema Kaderbreite, wo ich mir wünschen würde, dann trotzdem einen Dingchi im Kader zu haben, um ihn beispielsweise für ein Yuito auf der 10 zu bringen, wenn halt Mansambi nicht da ist oder so. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich was, das ist für ihn das absolut Beste, was hätte passieren können, dieser Leihtransfer.
Beste.
Ja, stark. muss man halt mal schauen, wie es halt im Sommer wird. Also wenn halt Heidenheim wirklich absteigen sollte, ist halt schon die Frage, ob sie ihn sich leisten können werden, inwieweit der SC da gesprächsbereit sein wird und so, weil ich glaube, es wäre ihm einfach zu wünschen, dann dort spielen zu können, wo er sich wohlfühlt, und wenn es halt Heidenheim ist, hey, dann ist es halt so.
Oder er spielt sich so ins Rampenlicht, dass er entweder mit Selbstvertrauen zurückkommt und nochmal einen Versuch startet oder eben auch andere Angebote kriegt, weil er es gezeigt hat, dass er es eigentlich kann. Mal schauen.
Ich glaube, bei uns wird schon sehr schwer, so ehrlich muss man sein. Also ich weiß nicht, gab es Spieler mal, die dann so 1,5 Jahre gar nicht funktioniert haben, ein halbes Jahr ausgeliehen werden und dann nochmal so richtig durchgestartet sind mit zweiter Luft, sehe ich als eher unwahrscheinlich an.
Ja. Ja, ansonsten, ich weiß, du magst Augsburg nicht, aber ein Auswärtssieg in Wolfsburg.
Ah, den nehme ich dann sogar ich. Ja, weil Augsburg ist eh schon wieder zu weit vorne, die steigen eh wieder nicht ab, dann sollen sie wenigstens Wolfsburg da unten reinreiten. Da bin ich
die haben es gut
dafür gemacht
jetzt mit den ganzen Ex-Freiburgern.
Ja, voll. Ey, Gregoritsch hat wieder getroffen, gell?
So cool. Das freut mich wirklich sehr. Ja, 87. Minute und 93. Minute die Tore in Wolfsburg in einem sehr leeren Stadion. Surprisingly. Genau, Union Berlin hat gegen Leverkusen gewonnen. Das war sicherlich auch eher überraschend. Dann müssen wir, glaube ich, über Ragnar Ache reden und sein krankes Tor gegen Hoffenheim.
Total geiles Ding. Also, Alter. Richtig, richtig schöner Fallzieher. Also einfach richtig durch die Bank weg, einfach geil.
Ja, ich will jetzt nicht Cristiano Ronaldo hier erwähnen, hab's jetzt aber getan, aber das war schon...
Das ist schon so selbe Region quasi.
Ja. Richtig in der Luft gelegen und
ja.
Krasse Bude. Leipzig, Dortmund habe ich gesehen. Leipzig lässt sich das Spiel am Ende noch nehmen. Und am Ende geht es 2-2 aus. Und ja, ich glaube, man muss sich Sorgen um Werder Bremen machen.
Ja.
Die sind wirklich, also wenn wir über Gladbach reden, die schlecht sind, dann können wir auch über Bremen reden, die schlecht sind. Und Trainerwechsel auch schon wieder verpufft vielleicht, man weiß es nicht. Aber der Kader ist auch einfach nicht gut.
Nee, der ist, da stimmt wenig aktuell. Und ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast von Hauke Wahl, dann der Siegtreffer für St. Pauli. Der rutscht halt aber sowas von, es war 1-0, war das, der Mio Backhaus durch die Hände.
Doch, das habe ich gesehen, ja.
Das sind dann halt auch, da kommt dann halt bei einem eigentlich sehr, sehr guten Torwart, wie es Backhaus ist, der eigentlich ein krasser Rückhalt eigentlich für Bremen diese Saison ist. Wenn du fängst dir solche Dinge halt wirklich nur, wenn du da unten drin steckst und halt nichts klappt eigentlich, dann gehst du sogar noch irgendwie, Milosevic wird ja eingewechselt, trifft dann direkt danach und dann macht aber Fujita das 2-1. Unfassbar lebensnotwendige 3 Punkte für St. Pauli dann auf der anderen Seite. Die kämpfen richtig, richtig, um da irgendwie aktuell zu punkten, um da irgendwie rauszukommen. Sind jetzt auf dem Relegationsplatz, also darf man gespannt sein, ob die es noch packen.
Yes. Und dann kommen wir zu unserem nächsten Gegner, die Moral bewiesen haben, natürlich mit so einem Trainer. 3-2 verloren bei Bayern München, aber am Ende noch fast an einem Punkt geschnuppert. Ich mag Kimmich ja mittlerweile, aber seinen Querpass vom eigenen Tor fand ich trotzdem witzig. Und ja, was mir jetzt bei Frankfurt Sorgen macht, um es auf das nächste Spiel zu kommen, ist natürlich, dass Jonathan Burkhardt zurück ist. Ist schon ein Unterschied mit dem vorne drin. Und ja, man kann auch wahrscheinlich auch aus einer Niederlage mit 3-2 gegen Bayern München Selbstvertrauen schöpfen.
Ja, vor allem, wenn du da halt auch zurückkommst nach einem 3-0.
Genau.
Und es dann irgendwann nochmal spannend wird durch, egal ob jetzt ein Fehler wie beim 3-2 da passiert oder so, dann 11 Meter. Aber trotzdem, du gibst dich dann halt nicht auf und schnupperst dann zumindest ergebnistechnisch noch am Unentschieden.
Ja, die Spieler brennen halt, haben Messer zwischen den Zähnen und keine Ahnung. Ach, es ist so lustig.
Wie hat Julian gesagt, LinkedIn-Trainer, dem mal wegzukrätschen, das hätte was.
So, Paddy, ich bin dort am Sonntag, du auch, ja. Julian auch. Wir sind 2 Punkte vor Frankfurt. Es ist ja dieses Best-of-the-Rest-Game hinter Leverkusen, die ja auch noch ein Spiel weniger haben und 6 Punkte davor sind, auch wenn sie jetzt gegen Union Berlin verloren haben. Da geht's schon um einiges. Wahrscheinlich würden alle ein X nehmen. Ich glaube, ich würde ein X nehmen.
Ja.
Ich würde aber auch einen Sieg nehmen.
Ja, ich auch. 5 Punkte auf Frankfurt hätte was.
Ein unverdienter Sieg nach langem Einwurf, wie wär's?
Mega geil. Frag mal Philipp am Donnerstag, ob das eine Idee wäre.
Überragend.
Weil damit rechnet keiner.
Nee. Ja, und ansonsten, wenn man sich den Spielplan vom SC anschaut, man hat jetzt in der Bundesliga einfach Frankfurt, Leverkusen, Union Berlin hintereinander. Das sind quasi 7. gegen 8., 7. gegen 6. und 7. gegen 9. In 3 Wochen ist man ein bisschen klüger wie das Rennen. Also es könnte schlechter aussehen, es könnte aber auch besser aussehen.
Es ist halt vor allem schon interessant, weil du hast dann diese 3 Spiele jetzt und dann fängt der europäische Wettbewerb wieder an. Genau dann direkt nach dem Leverkusen-Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ja, wobei, oder ist Union Berlin schon, das könnte schon die Woche sein mit, ja stimmt, Union Berlin ist dann schon nach dem ersten europäischen Spiel. Aber trotzdem, so ein bisschen Wochen der Entscheidung, der Entscheidung, doch, die starten jetzt so langsam. Ein bisschen so, ob's noch um was geht zum Ende der Saison hin oder ob man es so ein bisschen austrudeln lässt.
Ich finde es auch krass, wie nah man plötzlich schon wieder am Endspurt ist. Das ging schnell.
Ja, absolut, absolut. Also, ja. 23 Spiele sind getan. Es ist nur noch was sind es? 10 Spiele, 11 Spiele sind es noch. Puh.
Tja. Eine Sache wollte ich noch nachreichen, bevor wir Tschüss sagen. Und das ist zum Halbfinalspiel gegen Stuttgart. Gibt es natürlich auch eine Terminierungsproblematik.
Stimmt, ja.
Weil davor am Donnerstag potenzielle, also in der Woche davor sind potenzielle Euroleague-Spiele, was bedeuten würde, dass es automatische Sonntagsspiele in der Bundesliga sind. Und das könnte für beide der Fall sein, für sowohl Stuttgart als auch für Freiburg. Und dann gibt es die Debatte, dass wer spielt am Dienstag und wer spielt am Mittwoch im Pokal.
Ich meine, eigentlich dürfte dann keiner Dienstag spielen. Also es kann eigentlich keine Begründung geben. Also doch, du kannst die Bayern Dienstag spielen lassen. Das ist sehr wurscht egal. Aber also es muss eigentlich dann zwangsläufig, wenn das der Fall wäre, muss das erste Spiel der Mittwoch sein. Und dann ist halt die Frage, ob du halt dann sagst, ja gut, dann muss man vielleicht das Pokalspiel noch eine Woche später starten lassen oder du lässt es an einem Donnerstag spielen in der Woche oder so. Oder halt dann doch mal wieder zwei an einem Tag. Aber dann wird wahrscheinlich irgendein TV-Anbieter da die Vollkrise bekommen. Das hat ja alles einen Rattenschwanz. Aber ja, cool, ist halt ein krasser Zufall. Aber kannst du halt auch nicht wissen, wenn du den Spielplan aufstellst im Sommer, dass ausgerechnet dann diese drei Teams irgendwie europäisch dann beispielsweise so lange vertreten sind und überhaupt. Ja.
Ja. Wird auf jeden Fall spannend, wie sie es lösen. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn beide die gleiche Voraussetzung haben, dass man Dienstag spielen muss, weil ja keiner benachteiligt wird von Stuttgart und Freiburg. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, sie spielen gegeneinander.
Dann kann man halt direkt wieder den Bayern-Bonus anführen, dass sie natürlich den Tag extra Pause bekommen und dann Mittwoch spielen.
Na klar.
Also egal, wie du es, glaube ich, regeln wirst, der DFB wird Kritik abbekommen von irgendeiner Seite.
Das finde ich ja erstmal sympathisch.
Ja, ich habe da jetzt auch nichts gegen.
Perfekt. Das sind schöne Schlussworte, Paddy.
Ja, wir sehen uns am Sonntag.
Genau, wir sehen euch am Sonntag und wünschen eine gute Woche. Ihr hört uns aber noch, also mich wahrscheinlich mit Philipp Treu, wahrscheinlich noch vor dem Spiel. Und da werde ich sicherlich auch noch auf das ein oder andere vom Gladbach-Spiel und mit Vorschau aufs Frankfurt-Spiel noch eingehen, weil es ja logischerweise zwischen diesen Spielen ist und total Sinn macht.
Ganz viel Spaß dir.
Vielen Dank und einen schönen Abend.
Tschüss.